Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 187. Britta von der Linden. Ruhestand ist nichts für Anfänger. Wie halten wir es eigentlich mit dem Ruhestand? Lassen wir den geplant und genüsslich auf uns zukommen oder stolpern wir da einfach hinein? Mit dem Ruhestand beginnt der dritte große Lebensabschnitt und damit auch die vermutlich spannendste Lebensphase. Sämtliche Erfahrungen, die wir während unserer Kindheit und Jugendjahre sowie in unserem Berufsleben sammeln konnten, können wir nun in diesem Lebensabschnitt integrieren. Dieser Lebensabschnitt bedarf guter Planung und Vorbereitung, meint Britta von der Linden, Autorin und Coach für betriebliches Gesundheitswesen. Was da so alles schiefgehen kann und wie man Ruhestand verantwortungsvoll und mit Erfolg vorbereitet, das erfahren wir in diesem Experten-Talk.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen wieder beim Gastredner zu einer weiteren Episode Erfolg braucht Verantwortung. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, haben Sie schon mal daran gedacht, in Ruhestand zu gehen? Vielleicht ist es noch gar nicht so weit, vielleicht ist es noch ein paar Jahre, aber was es heißt, in den Ruhestand zu gehen, wie man sich darauf vorbereiten kann, dafür habe ich eine Expertin, Britta von der Linden.
Hallo Udo.
Liebe Britta, du hast ja ein Buch sogar darüber geschrieben, aber lass uns erstmal darauf zu sprechen kommen, was du überhaupt machst. Du bist ja in Unternehmen tätig zu einem ganz beliebten Thema, betriebliches Gesundheitsmanagement, richtig? Und da wirst du nicht immer nur mit Freuden aufgenommen, weil manche Mitarbeiter denken, ach du meine Güte, das jetzt auch noch wieder, müssen wir jetzt rumturnen oder was? Wie erlebst du das in den Unternehmen mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement?
Ja, das ist sehr spannend, weil für die meisten ist das nach wie vor noch der Obstkorb und das unentgeltliche Wasser, was zur Verfügung gestellt wird, wo mittlerweile alle immer nur sagen, ah, nicht schon wieder. Ja, was man ja teilweise auch in Stellenanzeigen heute liest. Und selbstverständlich fehlt auch bei uns der Obstkorb nicht. Das muss man jetzt nicht wirklich erwähnen. Bei vielen ist es einfach konterkariert, dass auf der einen Seite gesundes Arbeiten, wo unter anderem auch gesunde Ernährung mit reinfließt, gelehrt, unterrichtet, vermittelt werden soll. Und dann kommt man in die Kantine mittags um 12, wo man eigentlich ja sagt, das ist die ganz normale Mittagsessenszeit irgendwo, ne? So 12 Uhr, ab 12 Uhr geht's los. Und dann guckt man aufs Salatbuffet, wenn es überhaupt vorhanden ist. Und dann liegen da zwei Scheiben Gurke, eine vertrocknete Tomate und ein verschrumpeltes, verwelktes Blättchen Salat. Und man denkt so, okay, wir haben jetzt gerade mit der besonderen Auflage meinerseits dann vorm Essen über gesunde Ernährung und gesundes Essen bei der Arbeit gesprochen. Vergiss es. Ja, also das sind dann so Momente, wo du dann denkst, ja gut, vielleicht hätte man vorher mal drüber reden sollen, wie sowas dann in der Kantine aussehen darf. Was aber immer geht, ist Currywurst, Pommes. Ja, also das ist immer da. So viel zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, gesunde Ernährung am Arbeitsplatz. Ja.
Also Anspruch und Wirklichkeit, die gehen deutlich auseinander.
Diametral auseinander, ja.
Es gibt viele, die sind der Meinung, dass Currywurst gehört zum gesunden Wohlbefinden unbedingt dazu. So sagen wir, Pommes, gut, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Das darf ja auch mal sein. Aber wenn es das jeden Tag gibt, dann ist es nicht so schön. Wie bist du denn überhaupt in diesen Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement hineingekommen? Denn ursprünglich hast du ja was anderes gemacht, denke ich. Ne?
Ursprünglich, ja, ich bin ja eigentlich aus dem Großhandel, so ganz, ganz weit zurück im allerersten Berufsleben und bin dann irgendwann in den Siemens-Konzern nach der Ausbildung rein und habe da ganz viele unterschiedliche Aufgaben machen dürfen, sage ich heute. Einfach großer Konzern, man hat viele Möglichkeiten da, sich irgendwo auch mal auszuprobieren. Gut, wenn ausprobieren in so einem Konzern, das muss schon Hand und Fuß haben. Ja. Aber ich habe dann einen relativ, wie ich finde, ganz ordentlichen Weg hingelegt und bin dann irgendwann Ende der 90er in die Weiterbildung wirklich reingerutscht. Dober Zufall. Ich glaube, sowas gibt es heute in der Form wahrscheinlich nicht mehr. Ich hatte sonntags in privatem Rahmen ein Vorstellungsgespräch und bin den Montag 2 Wochen später in einer Weiterbildung angefangen, also in der Abteilung dann angefangen. Und ja, irgendwo war das, wir sollten auf 3 Beinen stehen. Das war so die Maßgabe unserer Abteilungsleiterin oder Bereichsleiterin, besser gesagt. Und dann sagte ich, okay, Projektmanagement war das eine, das war gesetzt. Coaching oder Training. Ich habe mich erstmal fürs Training entschieden und die dritte Säule war Consulting. Und dann dachte ich, okay, ist ja so ein bisschen wie Coaching, nur ein bisschen anders, aber eigentlich die Methoden sind ja doch ziemlich ähnlich. Und ja, bin dann irgendwo, war da, habe ich so gemerkt, das ist mein Steckenpferd. Also irgendwo mich da mit Gesundheit zu beschäftigen. Und macht man ja eigentlich eh schon so ein bisschen. Und dann aber auch zu sehen, in der Zeit, Ende der 90er, gab es kein BGM, gab es kein BGF, ja, also betriebliche Gesundheitsförderung. Das war alles irgendwo noch so friss oder stirb gefühlt. Die Kantinen waren besser als heute.
Ja, heute heißen sie zum Teil schon Betriebsrestaurants, wenn sie besser sind.
Ja, dann muss man aber schon schmunzeln. Ging dann zwei Salatblätter.
Sag mal, wo siehst du denn so heute die Herausforderung für betriebliches Gesundheitsmanagement? Es wird ja sehr viel reglementiert. Es gibt Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz. Es gibt seit einigen Jahren die psychische Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz. Wo siehst du so die Herausforderung und wie begegnen Unternehmen in deinem Erleben diesen Herausforderungen?
Die Herausforderung, die ich primär sehe, ist das Thema, dass immer, was wäre jetzt, ich bin im 40. Berufsjahr, ne? Also das hatten wir immer schon, dass immer weniger Leute irgendwann immer mehr Arbeit machen mussten. Das ist aber etwas, was ja in der heutigen Zeit immer gravierender wird. Dann kommen alle möglichen IT-Systeme dazu, KI und ähnlich, von irgendwelchen Produktionsrobotern ganz zu schweigen. Oder Pflegeroboter oder sowas, was ich persönlich ganz gruselig finde aus Sicht eines Patienten. Und wo also nicht darauf eingegangen wird, dass man die Menschen auch in irgendeiner Weise mitnimmt. Bei den Jungen ist es vielleicht vollkommen in Ordnung, genau wie wir damals den älteren Kollegen auch wahrscheinlich die angegrinst haben und gesagt haben, hey, ist doch total cool, da ist jetzt Technik, machen wir alles, alles super, alles klasse. Es wird nicht aufgefangen, dass die Menschen, dass immer mehr gemacht werden muss. Ich habe das gerade bei einem Kunden erlebt, ein Viererteam, was sowieso schon Kraft ihrer Aufgaben, die sie machen mussten, immer etwas belastbarer sein mussten, einfach weil die keinen 0815-Job gemacht haben. Die mussten also immer irgendwo sich reinknien und da konnte ein Vorgang auch mal einen halben oder einen ganzen Tag beanspruchen. Von diesen Vieren wurde eine schwanger, eine ging in Rente, eine fiel dann auf Ansage mit einem Burnout raus und die vierte ist jetzt mit einem Burnout draußen. Und ich habe da eine Weile gecoacht und das erste Burnout war auf Ansage, das zweite letztendlich auch. Da ist nicht gegengesteuert worden. Da ist immer nur gesagt worden, wir können euch ja nicht helfen. Und das ist ein ganz plakatives Beispiel, wo ich gerade also so, ja, so ein bisschen ehrenamtlich quasi noch mit begleite, so im Hintergrund. Aber was ich bei vielen anderen Unternehmen eben auch erlebe, dass da überhaupt nicht drauf geguckt wird, welche Belastung ist da. Und dazu kommt dann noch, dass wir, nee, auf der einen Seite, gerade wenn ich jetzt mal so in den weiblichen Bereich reingehe, die Damen, die jungen Frauen, die Kinder haben, denen sehr viel zugestanden wird, sollen sie um Himmels Willen, ja, also das ist nicht bös gemeint, aber dann bitte auch den Älteren, die vielfach jetzt dann, also alles, was schon spätestens U50 ist, in die Pflege der Eltern mit reingeht. Das haben wir auch immer mehr. Und da wird mir so mit zweierlei Maß gemessen. Das finde ich persönlich total schade. Auf der anderen Seite dann die Babyboomer, die rausgehen, die nicht ersetzt werden und die dann teilweise auch ja, auf sehr unschöne Art und Weise rausgesetzt werden.
Was rätst du denn Unternehmen, die eine gesundheitsorientierte Unternehmenskultur etablieren möchten? Wo sollen die starten? Wie soll man da anfangen? Worauf ist zu achten?
Die müssten im Prinzip wirklich im Mindset starten. Also Mindset ist ja mittlerweile echt böses Wort geworden, aber ja, mal umzudenken. Zum einen zu sagen, okay, wir gucken mal, dass wir hier ein gleiches Maß für alle haben, dass nicht die einen alles mitkriegen und die anderen dürfen alles arbeiten, aber die kriegen nicht die Zugeständnisse in der Arbeitszeit zum Beispiel, um irgendwo noch überleben zu können, mal zu gucken, dass vielleicht, das klingt jetzt vielleicht sehr nach Ponyhof, aber nicht ganz so viel Rendite dabei rauskommt. Ja, aber der Mensch nicht als Faktor gesehen wird und auch nicht als Ressource gesehen wird, sondern als Mensch, als produktives Element in einem Unternehmen, was letztendlich dazu führt, dass wir überhaupt Umsatz machen können, was wir überhaupt Gewinne irgendwo generieren können. Und das sehen viele nicht.
Okay, und damit kommen wir eigentlich auch zu einem weiteren großen Thema, wo du Expertin bist. Das Leben, das Arbeitsleben, das fängt ja irgendwann an, geht dann weiter, so eine Hochphase, und irgendwann ist dann auch Schluss. So, und das ist die Phase, wo wir heute die Babyboomer immer mehr drängen und sagen, nee, Leute, bleibt doch noch ein bisschen, bleibt ein bisschen, weil die Generation Z ist ja noch nicht da, da haben wir ganz wenige. So, und jetzt sollen die auch noch da bleiben. Aber die haben auch das Bedürfnis zu sagen, okay, irgendwann ist mal Schluss und ich möchte gerne in den Ruhestand gehen. Und du hast ein Buch geschrieben, das hat den Titel Ruhestand, das ist nichts für Anfänger. Wie bist du denn dazu gekommen? Erzähl uns mal darüber.
Ja, schnöde Eigenerfahrung. Noch nicht im Ruhestand, aber mein Mann ist 20 Jahre älter als ich. Als ich beruflich durchgestartet habe und mich selbstständig gemacht habe, ist er in Ruhestand gegangen. Das jährt sich jetzt dieses Jahr zum 20. Mal. Also es ist schon eine ganze Weile. Und irgendwann kam eine Agentur, die für mich vermittelt, auf die Idee: Sag mal, wir haben hier eine Anfrage, da will ein Unternehmen, die also auch freigesetzt haben, das ist das böse Wort, aber es war nichts anderes, die wollen wenigstens, ich sage jetzt mal böses, so tun als ob, ja, als ob sie irgendwas noch tun würden. Daraus ist ein ziemlich großes Projekt geworden und mittlerweile ist das nicht mehr nur um zu tun als ob, sondern wirklich, man hat die Handhabe gesehen, es ist gut, unseren Leuten mit auf den Weg zu gehen, wie kann ich mich auf den Ruhestand vorbereiten? Und da geht es nicht, die meisten sagen, ah, oh, ich habe gut vorgesorgt, ich habe, weiß der Kuckuck, Aktien, alles Mögliche, Versicherungen oder irgendwas, was in irgendeiner Weise das Finanzielle regelt, das ist damit nicht gemeint. Man kann so fürchterlich vieles falsch machen und ja, da durfte halt viel Expertise aus der eigenen Erfahrung mit rein. Wir haben manche Dinge richtig gemacht, wir haben auch manche Dinge echt nicht gut gemacht. Und ja, da ist dann irgendwann die Idee zum Buch entstanden, als ein Teilnehmer fragte, ob es Literatur dazu gäbe. Gab es damals noch nicht oder nicht viel, so eine Bucketlist, ne? 100 Dinge, die du im Ruhestand auf jeden Fall erledigt haben solltest. Bucketlist finde ich persönlich sowieso ganz grottig, weil, ne?
Es hat immer etwas mit Last zu tun, ne? Weil es ist ja auf dem Rücken und man muss es tun und ach du meine Güte, dann muss ich es halt abarbeiten, oder?
Ja, und wenn man sich die Bedeutung anschaut, kick the bucket, wird ja übersetzt mit den Löffel abgeben.
Das ist im Ruhestand irgendwann mal der Fall, aber muss nicht gleich zu Anfang sein.
Ja, aber wenn ich dann, ja, im besten Fall ganz, ganz spät, ja, wir können uns alle, Juppie hieß das, als Vorbild nehmen mit 105, glaube ich, war er, oder 6. Aber alleine dieses, okay, dann habe ich jetzt die Liste, die habe ich abgearbeitet, weil ich habe mir vielleicht auch realistische Ziele gesetzt. Ja, und jetzt sitze ich dann mal im Stuhl und warte drauf, dass es zu Ende geht. Ich nenne das dann immer lieber Lebensliste. Ja, dem Tag mehr Leben geben und da gucken. Und das Ding ist erweiterbar, weil ich lebe ja vielleicht immer noch länger und noch länger und ich bleibe vor allen Dingen gesund dabei. Ganz wichtig.
Du hast schon
Ja.
ein wichtiges Stichwort gegeben, finanzielle Planung. Da wird ja viel verkehrt gemacht. Und manche denken, okay, jetzt bin ich 65 oder ich bin 63 oder wann auch immer, gehe ich in Rente. So, jetzt gehe ich in Rente. Und mit Erschrecken stellen sie fest, oh, das reicht ja gar nicht. Was wird denn so alles verkehrt gemacht bei der finanziellen Planung? Und wann sollte man sich überhaupt Gedanken darüber machen?
Also ich sag mal, für uns beide ist es zu spät, jetzt noch anzufangen. Ja. Ja, auch wenn wir uns ein paar Jahre trennt, aber ne, bei mir ist auch da, denke ich, Hopfen und Malz, ja, vielleicht nicht ganz verloren, aber so früh wie möglich. Wenn mir früher mit 20 jemand gesagt hat, hey, denk mal an deine Rente, dann habe ich den angeguckt und gelacht. Und wenig später kam ja irgendwann oder viele Jahre später der uns allen in den Ohren klingende Satz, die Rente ist sicher. War vor kurzem irgendwo noch.
Habe ich einen schönen Post gesehen auf LinkedIn, wo auf der einen Seite, da ist er, ne, der Norbert Blüm und pinselt das an die Litfaßsäule.
Ja, genau, den habe ich auch gesehen. Und von daher, also ich kann wirklich nur raten, so früh wie möglich anzufangen. Und weil es sind dann kleinere Summen, die man zurücklegen kann. Man muss nicht sofort im großen Batzen anfangen, irgendwo was zu parken. Und die Möglichkeiten heutzutage sind ja doch auch noch vielfältiger, als sie es noch vor 40 Jahren waren.
Ich erlebe in den Gesprächen immer wieder Menschen, denen ich begegne, die sagen, oh, Alter, ich habe noch 2 Jahre, ich habe noch 3 Jahre, dann kann ich endlich das machen, was ich will. Und dann bin ich immer ein bisschen irritiert und sage, warum machst du nicht jetzt schon das, was du willst? Ja, ich arbeite ja noch. Ja, ich sage, aber du arbeitest ja nicht 24 Stunden, du hättest ja jetzt noch Möglichkeit, Hobbys aufzubauen. Das Schlimmste, was ich erlebe, sind diese Manager, die in den Berufen so verhaftet sind, dass sie nichts anderes haben, kein weiteres Hobby. So, und dann stehen die auf einmal vor dem Nichts, weil sie sagen, okay, meine ganzen Freunde, das sind eigentlich Arbeitskollege, Managementkollegen, ich weiß gar nicht, was ich so machen soll. Und dann gehen sie natürlich dem Partner, der Partnerin ganz gehörig auf den Senkel. Und das ist blöd. Also auch darauf muss man sich vorbereiten, oder?
Ja klar, ne? Das ist also das eine, ich fange immer ganz vorne an. Also wie gesagt, das Finanzielle lasse ich immer außen vor. Da gibt es Menschen, die da berufener sind als ich. Aber dass man anfängt, schon auch sich Gedanken zu machen, wie will ich eigentlich rausgehen und dann auch zu gucken, was habe ich vielleicht früher mal gerne gemacht oder was würde ich gerne machen? Dann ist ja auch noch so die Frage, passt das überhaupt noch zu mir? Ich bin in jüngeren Jahren super gerne Motorrad gefahren. Würde ich mich heute, wenn ich in vielleicht 8 Jahren, 9 Jahren in Ruhestand gehe, nochmal auf dem Motorrad setzen? Nee, hätte ich viel zu viel Angst mittlerweile vor. Mitfahren vielleicht noch, ja, aber das wäre jetzt schon wieder nicht mehr realistisch, also sowas zu machen, ja. Oder wenn ich auf meiner Lebensliste stehen habe, ich möchte ein Paragliding, Tandemsprung machen oder Fallschirm-Tandemsprung. Überlegt man sich das vielleicht mit Mitte 60 oder Tendenz ja unter Umständen noch später, mache ich das dann noch? Halten die Knochen das noch durch, wenn ich vielleicht unsanft lande, ja? Oder aber gucke ich, dass ich irgendwas anderes finde? Jetzt ist Golfspielen auch nicht jedermanns Sache, ja? Ist ein schöner Sport, überhaupt keine Frage, ja? Aber muss man jetzt auch nicht unbedingt. Das heißt, mal zu überlegen, was habe ich früher gerne gemacht, was habe ich vielleicht aufgehört, weil ich keine Zeit mehr hatte, weil irgendwas anderes eine höhere Priorität hatte, vielleicht auch mal nicht die Arbeit, sondern gibt ja einen großen Blumenstrauß an anderen Dingen, um dann letztendlich herzugehen und zu sagen, okay, ich probiere es aus. Und wenn ich jetzt feststelle, das macht mir ja überhaupt keinen Spaß mehr. Da habe ich früher Spaß dran gehabt und das soll ich jetzt, nee. Brauche ich nicht. Dann habe ich jetzt doch alle Möglichkeiten zu sagen, gut, dann lasse ich es halt bleiben. Also wenn ich nicht gerade zu den Leuten gehöre, okay, ich versuche nochmal wieder Golf zu spielen. Ich hatte vielleicht früher keine Zeit dafür, brauche aber erst ein komplettes Besteck und ein komplettes Outfit, bevor ich aufs Grün gehe. Ja, dann hört man vielleicht nicht ganz so schnell wieder auf. Aber da halt zu gucken und ein anderes Thema auch, du hast es gerade schon angesprochen, was passiert mit meiner Partnerschaft? Ja. Also es gibt den viel zitierten Loriot, was tun Sie hier? Ich lebe hier. Aber wie jetzt und nicht um diese Zeit, ja. Die Scheidungsquote der Paare, die größer 25 Jahre verheiratet sind und Ü 60 sind, ist so exorbitant hoch, weil dann so viele Paare merken, hey, das war ja alles okay, solange man sich Max am Wochenende und im Urlaub 24 Stunden vielleicht gesehen hat am Tag. Aber ansonsten in der Woche 2, 3 Stunden am Abend reichen. Ja. Und jetzt soll ich den oder die ganze Zeit um mich haben? Um Himmels Willen, nein. Ja, und da muss man halt auch ein bisschen drauf gucken, auch drauf schauen. Ist schon einer im Ruhestand, gehen beide gleichzeitig? Was passiert, wenn die zweite Person nachrückt? Also es ist jetzt hier auch egal, ob wir von heterosexuellen oder homosexuellen Paaren sprechen. Die haben originär die gleichen Themen. Ja. Und wo man dann sagt, okay, ja gut, da ist jemand jetzt zu Hause und arrangiert sich irgendwo und dann kommt der zweite dazu und der dringt ins Leben ein. Man hat sich ja eingerichtet, ist ja gerade alles so schön. Ja. Und das kann dann schon mal richtig zündeln.
Also das, was ich Menschen immer rate, wenn ich in solchen Gesprächen drin bin, sage, schaut doch mal, was hat euch denn früher gemeinsam interessiert? Ihr seid ja irgendwie zusammengekommen, weil ihr irgendein gemeinsames Interesse habt. Das kann zum Beispiel Musik sein. Das ist ohnehin das etwas, was ich fantastisch finde, gerade für ältere Menschen, das ist risikolos. Außer der Frust, den man hat, wenn man am Klavier anfängt und merkt, oh, das funktioniert nicht so mit den Fingern. Aber dennoch, irgendwann stellt sich so ein Erfolgserlebnis ein, und es gibt ja heute alle technischen Möglichkeiten, also Keyboard spielen, Gitarre spielen, eine Flöte oder sonst etwas. Das ist etwas, womit man sich ziemlich gefahrlos im Alter beschäftigen kann, ohne dass die Knochen dabei gleich brechen. Das finde ich eine spannende Sache. Und dann vielleicht mit dem Partner fragen, du, reisen wollten wir doch eigentlich schon immer. Nun gut, nur ist das teuer geworden, aber man muss ja nicht gleich immer nach Südafrika fliegen. Es kann ja auch mal der Bayerische Wald sein, oder?
Ich habe ein ehemaliges Klientenpärchen, die sind beide gleichzeitig in den Ruhestand gegangen und die haben das ausprobiert mit dem 9-Euro-Ticket und haben gesagt, wir gucken jetzt mal, wie das funktioniert. Waren die ersten, glaube ich, die dann das 9, dieses Deutschland-Ticket gekauft haben. Ich weiß gar nicht, kostet das überall das Gleiche? Keine Ahnung, diese 49 Euro. Und die sagen nur, wir nutzen das so dermaßen. Ja, wir gucken, dann haben wir, wenn wir Züge haben, wo wir Fahrräder mitnehmen können, dann fahren wir auch mal weiter weg. Die machen mit E-Bikes, mit allen möglichen Touren. Die sind nur unterwegs. Ja, also das ist, die haben das für sich aber auch entdeckt während Corona schon, wie viele andere ja auch. Gerade Fahrradfahren ist da ja auf einmal wieder der große Boom gewesen. Und die nutzen das, ja. Die haben also für sich überlegt, was passt für uns zusammen. Die haben aber einen Fehler bis jetzt zumindest noch nicht gemacht. Ich hoffe auch, sie machen ihn nicht. Ja, das ist ja oftmals, du kennst so diese Symbiose bei Paaren. Wenn einer von beiden gefragt wird, der andere Teil antwortet und dann sagt, Schatz, wir essen doch am liebsten Spaghetti Bolognese. Und Schatz sitzt da und denkt, esse ich gerne, aber eigentlich esse ich Lasagne viel lieber. Ja, also so diese Symbiose und nicht so dieses eigene noch, dieses den eigenen Freundeskreis noch zu haben, dieses eigene Erleben, eigene Herausforderungen irgendwo noch zu haben. Also Herausforderungen jetzt in Anführungsstrichen, ja, irgendwo noch eine Aufgabe finden. Es gibt ja ganz viele, die da sich dann noch irgendwo im Ehrenamt noch engagieren, zum Beispiel, ja, weil sie irgendwas Sinnvolles auch noch tun wollen. Weil das ist ja oftmals etwas, was uns im Alter komplett abgeht oder vielen, ne, vielen abgeht, wirklich eine sinnvolle Tätigkeit zu haben. Also nicht nur herzugehen, morgens das Frühstücksfernsehen einzuschalten und dann zu sagen, so, und jetzt lasse ich mich mal bis zum Abend und mit allen wechselnden Sendungen, die da so kommen, vielleicht zappe ich mal ein bisschen hin und her, lasse ich mich mal berieseln.
Du hast es angedeutet. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass man, wenn wir vorher getrennte Aktivitäten hatten, auch im Alter getrennte Aktivitäten hat. Also der eine macht im Ehrenamt beim Deutschen Roten Kreuz sein, der andere vielleicht beim ASB oder hier auch immer in einer weiteren Seniorenbetreuung, damit man jeder für sich einen besonderen Freundes- oder Bekanntenkreis hat. Ich glaube, das ist viel besser, denn dann kann man sich austauschen. Sonst hat man am Abend ja nichts zu erzählen, man hat ja beides gemeinsam erlebt. Ich glaube, das kann auch noch eine ganz wichtige Sache sein. Was ja auch ein wichtiges Thema ist und immer mehr, wir wissen, die Alten, wenn ich das mal so sagen darf, werden immer fitter, wollen immer fitter bleiben. Was tun wir denn da? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Was rätst du Menschen und sagen, die fit bleiben wollen? Was können die tun im Alter?
Ist ja nicht jeder unbedingt der Megasportler, ne? Es gibt ja auch so die sagen, hey, mir reicht der Weg von der Couch zum Kühlschrank und wieder zurück.
Er ist immer von Erfolg gekrönt, ne?
Garantiert, ja. Also meistens, wenn Schatz vorher einkaufen war. einfach, also man kann ja im Kleinen anfangen. Ja, was ja gerade im Alter sehr beliebt ist, ist etwas, was die Ärzte ja meistens auch ohne große Probleme verschreiben, Reha-Sport. Ja, da finden sich Gleichgesinnte meistens auch, vor allen Dingen, wenn man Vormittagsgruppen wählt. Das ist so eine Altersklasse, da findet man relativ schnell auch Kontakte noch. Also das wäre so eins, ne? Das ist jetzt, mag aber nicht jeder Reha-Sport. Aber dass man wenigstens so jeden Tag eine halbe Stunde bis zu einer Stunde spazieren geht. Ja, allein, was habe ich letztens gelesen noch? Das war eine ganz krumme Summe. Das waren irgendwie noch keine 10.000 Schritte, von denen wir normalerweise sprechen. Waren irgendwie, ich glaube, 7.500 oder so. Also ganz, ganz, eine ganz krumme Zahl. Reichen schon, das jeden Tag gemacht, um das Leben zu verlängern.
Ja, stimmt. Also
Ja.
ich habe schon 6.114 heute gemacht.
Ich habe die noch nicht gehabt, weil ich fast den ganzen Tag hier heute.
Na, ich war auch schon eine halbe Stunde auf dem Laufband, das kann ich so sagen.
Das kommt gleich noch. Ja. Ja, aber auch sowas kann zum Beispiel, ne, wenn ich sage, okay, ich bin kein Typ für ein Fitnessstudio. Man kann sich ja sowas auch in klein, das muss ja nicht so ein mega Hightech-Teil sein, auch für zu Hause irgendwo hinstellen und es dann nicht als Kleiderablage benutzen, sondern es tatsächlich, ja, die meisten Heimtrainer, welcher Art auch immer, werden irgendwann zu einem zweiten Kleiderschrank.
Ja, weil die Bügel so gut halten, nicht? Also das ist
Genau.
klar, deswegen, ja, verstehe.
Die Griffe sind ja auch so schön weich, das heißt, die Rillen. Ja, und also irgendwo so im Kleinen auch zu gucken, okay, was wird mir Spaß machen? Ja, tanzen ist etwas, was total klasse ist. Ja, da zucken wahrscheinlich viele Männer zusammen. Ja, es gibt ja ganz viele, die nicht gerne tanzen.
Und es muss ja nicht gleich Let's Dance sein, das ist
Nein,
klar.
um Gottes Willen, aber irgendwo ne, so einen locker flockigen Kurs oder Tanztee oder irgendwie, weiß der, also Tanztee bitte in Anführungsstrichen, irgendwie sowas, wo man sich bewegt, wo man vor allen Dingen sogenannte Überkreuzbewegungen macht, das heißt unter Umständen mal gleichzeitig rechten Arm, linkes Bein oder umgekehrt irgendwie bewegt, das hat den riesen Vorteil, dass wir alleine durch solche Bewegungen der Demenz vorbeugen können. Dass wir uns auch gesund ernähren, klar, viel, viel Flüssigkeit zu uns nehmen, antialkoholische nach Möglichkeit. Das andere könnte wieder in die andere Richtung gehen. Ja, aber irgendwo zu gucken, wo gibt es Bewegung, die mir Spaß macht? Ja, es gibt spezielle Senioren-Yoga-Kurse. Ich habe letztens mal irgendwann gefrotzelt, als mir das jemand sagte. Da habe ich gesagt, oh, sowas hätte ich gerne, ja, weil irgendwo mit den ganz jungen Frauen kann ich mittlerweile auch nicht mehr mithalten. Und dann kam nur, das gibt's schon. Google mal auf YouTube. Ich so, okay, mache ich. Ja. Also da einfach ist, wir haben mittlerweile so viele Möglichkeiten. Und ob wir es zu Hause im stillen Kämmerlein machen, das ist das eine. Bevorzugen würde ich persönlich und empfehlen würde ich auch immer, das Ganze irgendwo in Kursen oder so zu machen, um soziale Interaktion zu haben. Und vielleicht komme ich sogar auf die Idee und sage, hey, das macht mir so viel Spaß, ich mache einen Trainerschein dafür.
Süße.
Ja, also.
Ein weiteres ganz wichtiges Thema, das sprichst du auch im Buch an, ist das Wohnen im Alter. Oft ist es ja so, wenn man selbstständig ist oder wenn man ein bisschen ein größeres Haus hat, solange du jung bist, ist dir das völlig egal, wie viele Treppen das hat, wo du in den Keller runter musst. Und irgendwann stellst du fest, ach du meine Güte, das geht ja gar nicht mehr. Etwas, was ich ganz fantastisch finde und in Australien beobachten konnte, da war ich schon des Öfteren, da gibt es so Wohneinrichtungen und die sind, sagen wir mal, ab dem leichten Seniorenalter kann man sich da einmieten. Man hat komplett eigene Wohneinheiten, in denen man noch alles machen kann und tun kann. Wenn dann der Partner oder die Partnerin verstirbt und man später pflegebedürftig ist, dann bleibt man trotzdem dort wohnen. Also diese Wohngemeinschaft, die man kennengelernt hat durch Freunde, Bekannten oder ähnliches, die bleibt bestehen, die dünnt natürlich ein wenig aus und du bist immer noch in diesem geborgenen Rahmen. In Deutschland haben wir ja das große Problem, also ein Seniorenpflegeheim nach dem anderen geht in die Insolvenz, weil die Kosten enorm gestiegen sind. Ich glaube, da gibt es noch hohes Potenzial. Und auch da sollte man vorplanen, wie möchte ich denn im Alter wohnen? Was können wir da tun?
Es gibt ja mittlerweile hier bei uns auch verschiedene Wohnprojekte, die manchmal aus sich selbst heraus entstehen, wo auf einmal in einem großen Mehrfamilienhaus, also jetzt nicht nur in einem Dreifamilienhaus oder Vierfamilienhaus, sondern wirklich so mit 12, 13, 14, 15 Wohneinheiten, auf einmal eine immer älter werdende Vermieterin zum Beispiel, ich habe da gerade ein Beispiel auch vor Augen, die irgendwann sagte, mal ganz im Ernst, hier sollen doch nicht nur alte Leute im Haus wohnen. Ja, es ist selber aber schon jetzt, ich glaube, 85 irgendwo, also jenseits der 80. Und die also wirklich jetzt, wenn Wohnungen frei werden, aus welchen Gründen auch immer, manchmal aufgrund von Sterblichkeit, manchmal aber eben auch, weil jemand umzieht, die achtet wirklich darauf, dass das ein buntes Gemisch an Alter ist und dass die Leute zusammen harmonieren. Das ist jetzt was, was privat initiiert ist, aber wie viel mehr Generationenprojekte gibt es mittlerweile? Wie viele Projekte gibt es? Also wir haben hier bei uns im Umkreis auch zwei. Die waren rasend schnell belegt. Da brauchte man sich gar nicht, das war kaum ausgeschrieben, da wusste man, okay, keine Chance mehr, ne? Alle Wohnungen belegt. Wo sich halt die Leute untereinander unterstützen, wo ne, Oma vielleicht mal oder die ältere Dame auf die Kinder vom Nachbarn aufpasst und die gehen dafür dann für einen mit einkaufen oder sowas.
Du sprichst es gerade an, diesen Mehrgenerationen-Zusammenhalt. Das ist so wichtig. Also für diejenigen, die sich glücklich schätzen können und die mit Kindern und mit Enkelkindern gesegnet sind, da ist es immer ganz wichtig, dass man auch diese Beziehung pflegt zu den Kindern, zu den Enkelkindern. Und das darf doch auch durchaus so sein, wie du es gerade angesprochen hast, dass es nicht deine eigenen Enkelkinder sind, aber da freuen sich Eltern riesig drüber, wenn sie mal jemanden haben, der auf die Kinder sozusagen aufpasst. Und ich glaube, das muss man intensivieren. Da kommt man nicht so unbedingt drauf, wenn man in einem Hochhaus wohnt oder wo auch immer, sondern da braucht man so dieses Mehrgenerationenwohnen. Was können wir da tun, um das zu fördern?
Nicht nur mehr Generationen wohnen, mehr Generationen denken. Also mehr von dem denken, was diese eine Dame, von der ich gerade erzählt habe, die gesagt hat, ich will nicht nur alte Leute hier bei mir im Haus haben, da auch wirklich drauf zu gucken. Ja, und nicht zu gucken, was wäre mir neben anderen Haus mit 8 Parteien, 2 Junggesellen und 4 Familien mit Kindern. Als eine Wohnung frei wurde und die Nachbarschaft dann fragte, sag mal, wer kommt denn da rein? Ah, eine Familie mit kleinen Kindern. Ich wohne in Altenbochum. Altenbochum heißt nicht nur, nicht umsonst Altenbochum.
Okay, weil die Straßen so alt sind, ich verstehe es.
Genau, nur weil die Straßen so alt sind.
Weil die Straßen so alt sind.
Also wir haben die Altenheime hier ringsum und betreut es auch noch. Und dann zuckten alle nur zusammen und sagten, um Gottes Willen, noch eine Familie mit Kindern, das wird ja dann noch lauter. Ja, und?
Schalt dein Hörgerät ab, dann geht's.
Genau. Das kann hilfreich sein. Ja, aber einfach mal drüber nachzudenken und zu sagen, okay, ja, man gestaltet es so und man, es ist doch nicht nur, weil wir ein paar Tage älter sind, dass wir deswegen sagen, wir brauchen jetzt die totale Ruhe. Wir sind vielleicht geräuschempfindlicher, aber genau wie du sagst, dann werden die Hörgeräte halt ausgestellt oder leiser gestellt. Das kann man ja auch machen, wenn Schatz meckert.
Früher war es einfacher, da hat man diese Tüte gehabt und die hat man einfach abgesetzt, dann konnte man nichts mehr hören, dann war das auch in Ordnung.
Genau,
Das ist ja
ja.
eine Entwicklung, die eine soziokulturelle Entwicklung, denn früher war es absolut üblich, dass deine Eltern im Haus lebten, dass sie aufgenommen wurden. Heute bloß weg damit mit denen. Die müssen woanders wohnen, das wollen wir nicht mehr. Also früher gab es diese vielen Konflikte gar nicht oder diese. Denn Eltern waren da, die Großeltern, und man hat sich umeinander gekümmert. Und heute wird es immer schwieriger, weil jeder vereinsamt, Individualisierung über alle Maßen. Und das bringt natürlich auch eine ganze Menge Probleme mit sich. Auch im Wohnen natürlich, ganz klar.
Ja, wobei das teilweise ja auch, und dann schließt sich schon fast wieder der Kreis zu unserem Einstieg vorhin, wir auch ja die Situation haben, arbeiten wir heute noch da, wo wir geboren sind. Unser Jüngster lebt im Ausland. Vater lebt im Ausland, hat irgendwann entschlossen mit, oder kurz bevor er in Rente gegangen ist, ich ziehe nach Spanien. Junior lebt in Österreich mit seinen Kindern. Da ist nichts mit mehr Generationen. Ja, da ist, wir sind mehr Menschen. Ja, wir würden jetzt nicht unbedingt in die Berge ziehen. Ja, von daher, das ist dann aber auch oftmals, dass gerade wenn es im Ruhestand ist, dass dann überlegt wird, ziehe ich weg? Und dann fehlt vielfach so die letzte Überlegung, zum einen, wie ist mein Umfeld, wo ich hinziehe? Und zum anderen, wie viel Nähe brauche ich, wenn meine Kinder auf einmal, wenn ich vielleicht Unterstützung brauche, wenn meine Kinder aber weit weg leben? Da können schon 500 Kilometer verdammt weit weg wohnen. Oder verdammt weit weg sein, ja. Und weil da fährt man nicht mal eben schnell zum Kaffee hin. Und das sind vielfach Überlegungen, die nicht bis zum Ende gedacht werden und wo man dann einfach, ja, dann eben auch solche Chancen ziehen lässt, wenn man halt sieht, okay, man könnte, wenn das Verhältnis eigentlich gut war, ein schönes Mehrgenerationenwohnen daraus machen. Das ist ja nicht, dass man sich unentwegt auf der Pelle klebt.
Das muss es nicht sein. Hast du dein Buch eigentlich zur Hand, dass wir es mal zeigen können? Ja, ist ja klar, du bist darauf vorbereitet. Ah, das Cabrio, das Käfer-Cabrio sozusagen, aber es ist ein neueres. Rente 1, das ist ja prima. Ruhestand ist nicht zu anfängen. Wenn du mal dein Buch dort durchblättern würdest, welches Kapitel hat dir am meisten am Herzen gelegen in diesem Buch? Wahrscheinlich jedes, ne?
Ich glaube, das mit den Wohnformen, weil ich so viel habe den Bach runtergehen sehen. Und das mit der Partnerschaft. Und das mit dem Abschied. Aber dann war es das auch schon.
Oh, das sind ja schon drei wichtige Kapitel. Ist okay. Ja.
Das sind so meine Top 3, weil ich ganz
Ja.
viele Menschen sehe, die aus dem Berufsleben wirklich rausschleichen, die so wie das in vielen amerikanischen Filmen oft gezeigt wird, die so ihren Pappkarton unterm Arm haben und am besten noch mit eingezogenem Kopf und hochgezogenen Schultern rausgehen und bloß nicht sich umdrehen und hinterher ja, für sich das Buch in dem Moment nicht zugemacht haben, das Leben nicht zugemacht haben. Eher einfach, weil es super wichtig ist, weil wir es auch im eigenen Leibe miterlebt haben, zwischendurch mal, während mein Mann im Ruhestand war, ist jetzt 5 Jahre her, knapp vor der Silberhochzeit, mal kurzfristig auseinander waren. Ja, also von daher auch da so immer noch die Idee, nee, da kann man mehr drauf machen, vielleicht auch das Augenmerk eben rein, wenn man in die Status reingeht, wie viele Ehen geschieden werden, das ist fürchterlich. Und wobei, wäre es das so schön, lieber ein Ende mit Schrecken als ein
Zu
Schrecken
schrecken,
ohne.
ohne den, da, unbedingt, das ist ganz klar.
Auch genauso viele Ehen, die unglücklich beieinander bleiben, also dann lieber trennen, ne? Also und gucken, dass jeder für sich noch irgendwie glücklich wird. Und einfach die Wohnform, weil ich habe es an so vielen Menschen gesehen, die weggezogen sind, die ausgewandert sind, die liebend gerne entweder wiederkommen möchten, jetzt sich aber nicht mehr einen Umzug von ein paar hundert oder ein paar tausend Kilometern zutrauen und merken, die Kinder sind viel zu weit weg, ich kann nicht mal eben zum Kaffee rübergehen. Das hört sich immer alles gut an, solange man keine Hilfe braucht.
Das ist richtig. Und Hilfe braucht man auch im Unternehmen. Und ich glaube, es ist heutzutage mehr und mehr wichtig, weil die Babyboomer-Generation ja langsam ausstirbt, dass wir auch noch die älteren Menschen für einen Rat aktivieren. Ich kenne einen wunderbaren Film, den kennst du wahrscheinlich auch. Ich glaube, der heißt Man lernt nie aus mit Robert De Niro. Da ist er sozusagen ein Seniorberater, kommt in ein Unternehmen ran, wo er sich überhaupt nicht auskennt, aber mit seiner Lebenserfahrung und der Weisheit, die er gesammelt hat, kann er unglaublich viele Probleme lösen, bei denen die jungen Leute sagen, naja, wissen wir jetzt gar nicht, wie das so geht. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir die Erfahrung von älteren Menschen nutzen und sie einfach doch mal fragen, wie ist denn ihre Sicht der Dinge? Denn gerade junge Leute können doch nicht alles wissen, auch wenn wir heute alle Möglichkeiten haben, an Wissen heranzukommen. Aber ich denke, gerade das Erfahrungswissen ist ein ganz wertvoller Schatz, den uns ältere Menschen einfach geben können.
Ja, und das ist so ein Punkt auch, wo ich oft zusammenzucke, wenn ich höre, wir haben Fachkräftemangel. Und das sagt mir dann ein Unternehmen, die versuchen, ab 56, so es irgendwie noch geht, ihre Leute einzustielen, dass die mit 60 spätestens draußen sind. Wenn ich gestandene Leute raussetze, nur weil sie vielleicht zu teuer geworden sind, weil sie vielleicht nicht mehr ganz so schnell auf KI und ähnlich reagieren, sorry, dann gebt ihnen doch ein bisschen mehr Zeit, damit die sich einarbeiten können. Und dann sind das noch richtig gute Mitarbeiter, die auch noch wollen. Die wollen nämlich heute größtenteils nicht mehr. Seit dem letzten Jahr eine Studie von der Bergischen Universität Wuppertal gegeben, die gesagt hat, nee, die Leute wollen alle nur raus, die wollen jetzt ihre Freizeit genießen, die wollen ihre Hobbys machen und. Was die aber aus meiner Sicht nicht gefragt haben, war, warum wollen die raus? Weil genau diese Wertschätzung fehlte, diese Wertschätzung der Erfahrung, die die haben. Ja, und vielleicht auch mal sagen, okay, da ist jemand 57 oder 58 oder von mir aus auch schon 60. Ich stelle aber jemanden noch mal ein in dem Alter. Ja, weil da ist so viel Wissen, was wirklich ungenutzt in der Gegend rumliegt, so quasi, ja, wo man dann sagt, nee, das passt irgendwie nicht mehr. Ja, also das ist so, es gibt so viele Diskrepanzen in dem Moment, wo man mit Sicherheit, wo einige Themen aus meiner Sicht wirklich hausgemacht sind.
Absolut. So, wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin dabei ist, der, die sich schon auf diesen Ruhestand vorbereitet, vielleicht nochmal knackig zusammengefasst in zwei, drei Sätzen. Was ist das Wichtigste? Worauf sollte ich achten, wenn ich die Rente sozusagen schon vor mir sehe? Was kannst du diesen Menschen raten?
Sich wirklich damit zu beschäftigen. Also nicht nur zu sagen, hurra, mein Zentimetermaß wird immer kürzer. Also wirklich, ja, das machen ja auch viele, ja, aber ausgegeben aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Wirklich damit zu beschäftigen und zu gucken, wenn ich in einer Partnerschaft lebe, wie sieht die Gestaltung mit meinem Partner zusammen aus? Weil wir sind nicht nur die Einzelperson, die in dem Moment dann im Ruhestand ist, der Partner ist da genauso von betroffen. Bitte die, die noch arbeiten gehen, keine To-Do-Liste schreiben. Ganz wichtig für den, der zu Hause bleibt. Das funktioniert nämlich nicht. Ja. Und es zuzulassen, auszuprobieren, was nicht funktioniert, keinen Spaß macht, wieder aufhören. Das ist kein Versagen. Ja, das höre ich ab und an auch mal. Ja, nee, wenn ich mir was vorgenommen habe, was zu machen, dann ziehe ich das auch durch, sonst habe ich ja versagt. Man darf das, man darf ausprobieren. So ein bisschen so diesen Entdeckergeist von Kindern zurückholen. Ja, ausprobieren, was keinen Spaß macht, sein lassen.
Wie wunderbar, liebe Britta. Ausprobieren, was Spaß macht, den Entdeckergeist der Kinder wieder aufleben lassen. Das ist, glaube ich, ein wunderbares Schlussstatement, was du uns da gegeben hast. Ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch und die vielen Informationen, die wir jetzt mitnehmen konnten.
Vielen Dank für deine Einladung.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.